Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Buskos.
Schönen guten Tag alle zusammen, hier ist wieder Keine Meinung, der Philosophie-Podcast mit mir, Özgün Kaya und Alexandros Buskos.
Hallo Özgün.
Und einem herzlichen vorzüglichen besten Gast, den man nur haben kann. Es ist der Filmkritiker und Filmwissenschaftler. Im Nebenfach hat er sogar noch die Philosophie mitgenommen. Wir sprechen hier von Lukas Kurstedt von der zweiten Produktion. Hallo Lukas.
Hallo. Sehr liebe, sehr warme Worte. Sehr freundlich.
Hallo Lukas.
Hallo.
Lukas, du bist von der zweiten Produktion. Die zweite Produktion ist was?
Ursprünglich war die zweite Produktion mal eine Webseite für Filmkritik. Irgendwann bin ich aber auf YouTube abgewandert. Zunächst in einem Zweierformat, in Gesprächsform, irgendwann dann nur noch solo. Und mittlerweile ist die Webseite so eine Art Kartellleiche. Vielleicht wird sie irgendwann mal reanimiert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass gerade im Internet Filmkritik im Textform mehr oder weniger tot ist. Und dass man sich dementsprechend in die audiovisuellen Medien reinwagen sollte. Und deswegen mache ich seit schon viel zu lange im Grunde Videos auf YouTube. Und das beschäftigt sich einerseits mit der, tatsächlich wie du sagst, Filmkritik zu aktuellen Filmen. Aber der eigentliche Schwerpunkt liegt vielmehr auf dem, was ich in der Filmwissenschaft mache, also Filmgeschichte und Filmtheorie. Und versuche dort so ein bisschen mein Orchideenfach zu öffnen und auch anschlussfähig zu machen für die wichtigen gesellschaftlichen Diskussionen und dementsprechend auch die ideologiekritischen linken Diskussionen.
Das hören wir sehr gerne. Wir sind auch sehr angetan von deiner von deinem YouTube, aber auch schon, als es nur noch, es nur Text war, da war ich auch ein. Ja, da war
Echt?
Ich schon ein sehr.
Du bist ja schon so ein richtiger Ultra da.
Ja, ja.
Es freut mich.
Alex, du magst uns vielleicht einleiten. Was machen wir denn heute?
Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es filmisch. Das heißt, wir werden weniger Fachphilosophie betreiben oder uns mit der philosophischen Öffentlichkeit, Populärphilosophie oder Ähnlichem beschäftigen, sondern wir haben uns alle drei zwei Filme angeschaut. Und zwar vom griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos aus Athen. Und zwar geht es einmal um den 2015 erschienenen Film The Lobster. Deutscher Titel ist auch The Lobster, Hummer sind auch nur Menschen. Und den 2017 erschienenen Film Killing of a Sacred Deer. Und dazu haben wir uns Gedanken gemacht und werden heute diese Filme mit Lukas besprechen. Das ist unser Plan für heute.
Wir hoffen, wir haben das schon vorher angekündigt, dass die ZuhörerInnen sich die Filme angeguckt haben. Sonst ist es vielleicht schwierig nachzukommen und es ist vielleicht auch nicht sehr klug, sich drei Meinungen zu zwei doch sehr besonderen Filmen anzuhören, die man sich vielleicht mal erstmal selbst antun und antun sollte. Ja, antun ist, glaube ich, das richtige Wort, Lukas.
Antun?
Antun ist,
bisschen hart.
Es ist nicht negativ gemeint, aber wenn man die Filme anfängt, man merkt es schon. Es sind anspruchsvolle Filme, die Zeit brauchen. Wir haben uns die Zeit genommen und vielleicht fangen wir ganz chronologisch an mit seinem allerersten, mit dem ersten Film, mit The Lobster, zu Deutsch Der Hummer. Lukas, was passiert in The Lobster? Vielleicht kannst du den Plot nur kurz mal zusammen oder vielleicht den Ausgangspunkt.
Ja, rudimentär kann man den Ausgangspunkt so zusammenfassen, wir befinden uns in einer nicht weiter konkret definierten Gesellschaft, die zukünftig sein könnte, aber vom Gefühl her, also von dem Setting und der Welthaltigkeit eher eigentlich auch gegenwärtig sein könnte. Und in dieser Gesellschaft ist es so, dass wir im Grunde in einer Art Monogamie-Diktatur leben. Das heißt, der Staat, auch wenn er jetzt hier nicht als staatliche Institution auftaucht, sondern vielmehr als das Personal eines Hotels oder ich würde sagen, es ist ein Hotel, ein Ort, wo man normalerweise seinen Spa-Urlaub machen würde. Wichtig ist aber, dass diese staatliche Institution seine Bürger dazu verpflichtet, zwingt, Klammer auf, einen Partner zu haben. Wer zu einem gewissen Zeitpunkt keinen Partner mehr hat oder diesen verliert, muss dann unmittelbar wieder einen Partner vermittelt bekommen. Wenn er das aber in einer gewissen Zeit, die aber verlängert werden kann, nicht schafft, wird er von diesem Staat in ein Tier verwandelt, ein Tier seiner Wahl, muss man hinzufügen. Und der Film beginnt damit, dass unsere Hauptfigur, gespielt von, ich wollte gerade sagen Colin Farrell, ich habe seinen Namen gerade, den Protagonistennamen gerade vergessen, dass dieser von seiner Frau verlassen wird, also heartbroken, damit jetzt konfrontiert wird, in dieses Spa-Hotel zu gehen, um dort auf einen neuen Partner zu treffen. Und das Interessante an diesem Film oder an dieser Konstellation ist, dass man dort seinen Partner nicht findet, weil man die wahre Liebe findet, sondern man sucht einen Partner, der ein entsprechendes Merkmal besitzt, welches mit dir analog sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein hinkendes Bein hätte, dann muss ich im besten Falle dort eine Person finden, die auch ein hinkendes Bein hat. Dann wird man quasi wie in so einem Contest weiter mit dieser Person verbunden. Man ist dann nicht mehr Single, man kommt dann irgendwann auf eine schöne Yacht und irgendwann darf man wieder in die Gesellschaft zurückkehren. Und entscheidend ist, dass diese Gesellschaft ein antagonistisches Außerhalb hat. Das heißt, Außenseiter oder Ausreißer, kann man meinen, also Menschen, die im Wald leben und die wiederum von unseren Protagonisten im Spa-Hotel dann gelegentlich gejagt werden und dementsprechend aufgespürt werden, damit diese auch wieder in Tiere verwandelt werden können. Und weil anscheinend alle Menschen großen Spaß daran haben, sich in einen Hund zu verwandeln, gibt es auf diesem Planeten anscheinend ein Problem mit dem Aussterben einiger Tierarten, denn es gibt zu viele Hunde. Und ich glaube, das ist die Ausgangslage, so wie man es ungefähr zusammenfassen kann. Das heißt, wir befinden uns, könnte man auf den ersten Blick meinen, in einem Kino des Absurden. Und das ist auch ein Begriff, den man im Grunde immer wieder mit dem Kino von Lanthimos, verzeih mir, dass ich es nicht so ausspreche wie du gerade, Alex, meistens assoziiert. Also es ist das Kino des Absurden. Die Frage ist nur, ist es wirklich absurd?
Danke dafür, Alex. Du hast jetzt diese Filme zum allerersten Mal gesehen. Ist dir diese Absurdität sofort aufgefallen oder was war dein erster Eindruck von The Lobster? Was hast du da erfahren?
Ja, es ist, wenn man das zum ersten Mal sieht, man wird so ein bisschen reingeworfen so in die Handlung und dementsprechend war das für mich erstmal nicht ganz so einfach zu, also ich musste quasi genau, man muss sich auch sehr konzentrieren bei seinen Filmen, genau gucken, okay, was ist hier eigentlich die Ausgangslage? Und dann, als er in dieses Hotel kommt, wie Lukas meinte, das ist eigentlich etwas, wo man seinen Urlaub machen würde, werden ja auch Daten erhoben, ja, und dann die erste Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, hier wird's, wird komisch, in Anführungszeichen, als er gefragt wurde, naja, was sollen wir denn eintragen? Sind sie heterosexuell oder homosexuell? Und er sagt, naja, können sie bisexuell reinschreiben? Weil ich hatte eine homosexuelle Erfahrung, war aber auch mit einer Frau verheiratet. Und dann wird dann vehement abgestritten und gesagt, nee, sie müssen sich schon entscheiden. Also es gibt ganz klare Vorstellungen, was da getan werden muss. Und da hat es schon ein bisschen angefangen. Und ich meine, der Protagonist, David heißt der im Film, da ist ja auch sein, er hat einen Hund dabei, das ist aber sein in einen Hund verwandelter Bruder, der es zuvor nicht geschafft hat, eine Partnerin zu finden. Und da war für mich dann irgendwie so, okay, it's getting serious right now. Also das war irgendwie für mich sehr, sehr hart anzuschauen, die Rahmenhandlung schon. Ja, und wie gesagt, die strengen Regeln setzen sich fort. Es gibt ein Masturbationsverbot für Männer. Es gibt harte körperliche Strafen, wenn man es dann doch tut. Ne? Zum Beispiel als ein anderer Bewohner kriegt dafür die Hand in den Toaster gesteckt und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr klare Richtlinien, die aufs Härteste durchgesetzt werden. Und das war für mich erstmal sehr, sehr hart anzuschauen. Wie ist es bei dir? Hast du es mehrmals schon gesehen?
Ja.
Ändert sich der Eindruck, wenn man es öfter sieht, wie ist es
für dich? Nee, ja, ich habe es jetzt mehrfach angesehen, jetzt wegen der Folge nochmal. Ja, es ist, Lukas hat das gut zusammengefasst, es ist ein Kino des Absurden, aber es ist halt nicht, es ist natürlich nicht echt, es ist kein Dokumentarfilm, es ist keine Reportage, aber diese Absurditäten oder diese Perversion, die dort gezeigt werden, der Gedanke des perfekten einen Partners in der in der Ehe sozusagen, in der Ehepartnerschaft, der dann auf einen auch perfekt passt, ist doch schon eine, die wir auch aus unserem echten Leben kennen. Und ich glaube, der Film spitzt es zu und führt es halt in das Absurde, weil es ja schon in dem Grundgedanken eigentlich gegeben ist. Dass es einen Seelenpartner gibt. Und dieser wird dann auch noch kategorisiert und Lukas, hast eine Meldung.
Ich will da nur darauf insistieren, dass wir dieses Absurde, glaube ich, näher fassen müssen. Also warum erscheint es uns absurd und was ist wiederum die eigentliche reale Gegebenheit, an der ja im Grunde nur ein wenig gedreht wird, bis so ein Knackpunkt erreicht wird, in der wir mit einem Szenario konfrontiert werden, welches uns absurd erscheint. Und ich würde sagen, dass die Ausgangslage dieses gesamten Films aber eine sehr real gegebene ist. Denn ich habe jetzt am Anfang so eine Art Monogamie-Diktatur genannt, aber es ist ja eine eindeutige biopolitische Regierung oder ein Regulationssystem. Und zwar nicht, dass da jetzt irgendein gewaltbereiter Herrscher kommt und, wie Foucault sagen würde, quasi sterben macht und leben lässt, sondern es geht natürlich darum, das Leben zu machen. Also es wird reguliert und das aber wiederum mit drakonischen, archaischen Strafen, die so ein bisschen eigentlich an schwarze Pädagogik erinnern. Also dass wir die Hand in den Toaster legen und dann dort verbrennen, das könnte man in einer ganz schrecklichen und hoffentlich lang vergangenen Zeit als eine Kinderstrafe noch auffassen, indem man das kleine Kind eben so bestraft, indem man die Hand in den Toaster legt. Das heißt, wir haben es natürlich hier mit Form der Folter zu tun, aber mit ganz drakonischen Strafen in einer ansonsten aber doch, wie Alex ja richtig gesagt hat, durchkategorisierten, also auch durchrationalisierten Welt. Also es gibt A und B, es gibt quasi 0 und 1, es gibt nicht irgendwas dazwischen und daran musst du dich messen. Also wir haben gewisse Raster, in die Raster müssen die Menschen passen. Und wenn sie nicht mitspielen, fallen sie entweder heraus oder werden zum Tier. Und ich würde behaupten, dass es diese Verwandlung in ein Tier, abgesehen davon, wir sehen ja nie, wie ein Mensch wirklich in ein Tier verwandelt wird. Es kann sehr gut sein, dass Menschen einfach nur umgebracht werden und die Tiere einfach freilassen. Also es ist ja kein magisches Element, was der Film uns tatsächlich als solches zeigt. Es ist ja eher so, dass, naja, solange wir glauben, dass dieser Hund dort der ehemalige Bruder von unserem Protagonisten ist, dann glauben wir das eben, aber wissen wir es wirklich? Aber ich glaube, es geht hier ganz tief um etwas, was uns wirklich dann doch in die Philosophie zurückführt. Also, dass es um ein Tier geht, in das wir verwandelt werden, heißt ja nichts anderes, als dass wir als Menschen den Logos abhanden bekommen. Also wir haben nicht mehr die Stimme. Wir können nicht mehr wirklich tatsächlich reden. Wir haben auch keine Stimme mehr, die gezählt werden kann im weitesten Sinne, sodass wir beispielsweise einer Gemeinschaft angehören, wo man ihre Mitglieder oder Mitgliederinnen zählen kann. Sondern wir sind nicht mehr vernehmbar. Wir sind nicht mehr das Zoonlogikon. Wir sind quasi nur noch das Phoné, das Geräusch, das Tier, was ohne Vernunft ist. Und das ist die Degradierung. Das ist die letzte Strafe. In einer durch und durch rationalisierten Welt heißt es, wenn du es nicht schaffst, in unsere monogame Welt einzupassen, dich zu integrieren und dann in dem Fall Seelenpartner zu finden, sei es auch nur mit Kurzsichtigkeit entdeckt, dann wirst du zum Tier zurückverwandelt. Wir entziehen dir das Menschliche an und für sich, was wir nach unserer rationalen Vernunft dir gegeben haben, nämlich die Tatsache, dass du eine Stimme hast, dass du dich vernehmbar, dass du dich artikulieren kannst und jetzt machst du im Endeffekt quasi nur noch wow, wow, also du bellst nur noch und machst nichts anderes, du wirst zum Tier degradiert und ich glaube, das heißt also, diese Herabstufung des Tieres auf ein Tier, das ist kein Zufall, das ist nicht einfach so ein absurdes Element nach dem Motto, was können wir uns mal ausdenken, wie wäre es denn, wir verwandeln die Menschen in Tiere, haha. Ich glaube, das Absurde hier ist tatsächlich die Tatsache, dass es viel näher an unserer aufklärerischen Zivilisation dran ist, nur dass Lanthimos eben ein bisschen dran dreht an der Schraube. Und zwar so sehr, bis man wirklich so einen Knacklaut hört. Und ich glaube, das ist das, was ihr als das Unangenehme empfindet oder beschreibt, wenn es darum geht, diesen Film sich anzutun, wie ihr gesagt habt. Aber tatsächlich ist es doch so, dass es uns nur deswegen so nahe geht, weil es doch nicht so weit entfernt ist. Also es ist keine Dystopie, die man sich ausmalen muss, wie wirklich das entfernteste Schreckensszenario, sondern es ist, glaube ich, gar nicht so weit entfernt, dass man sich eine solche Gesellschaft vorstellt. Und das ist das Unheimliche an diesem Film. Und das ist auch wiederum das Absurde, was sich entlädt darin, dass wir darüber lachen müssen.
Also entweder ist man Bürger oder wenn man nicht in der Lage ist, Bürger nach den Vorstellungen zu sein, ist man eben ein Tier. Ist man quasi vermeintlich außerhalb der Zivilisation. Und das ist ja auch, das könnte ja doch eine Gleichung zu unserer Welt sein. Also, das trifft man jetzt auch an anderen Punkten, aber ich bleibe jetzt mal bei dem bei dem Bürger und Tier, denn wenn man jetzt nicht funktioniert in unserer Gesellschaft. Mit funktionieren meine ich, wenn man jetzt nicht, okay, die Ehe ist relativ eine aufgebrochene Norm, die nicht mehr so gehalten wird, aber gehen wir davon aus, eine Beschäftigung, eine Arbeit zu haben. Hat man diese denn nicht, hat man sich sozusagen einiger Rechte verwehrt und wird ja degradiert zu einem Menschen, der nur noch begrenzt konsumieren, jetzt nicht konsumieren im negativen Sinne, sondern konsumieren einfach nur im Sinne des Aufnehmens, des Zu-sich-Nehmens, der nur noch begrenzt konsumieren kann und auch nur noch so betrachtet wird als ein Wesen, das konsumiert, aber nicht mehr leistet, nicht mehr erschafft, nicht mehr verrichtet. Also ein arbeitsloser Mensch in unserer Welt könnte sich dieser Tierverwandlung doch sehr ähnlich sehen. Und ich glaube, das sehe ich auch so ähnlich. Und ich glaube, ihr nickt auch gerade. Das ist schon, Gorgos meint, kann da schon mit seiner absurden Überspitzung, mit seiner Überdrehung dort nicht nur einen Kommentar abgeben, sondern einfach wirklich eine Gleichung und ein Ebenbild unserer wahren Welt. Diese Elemente findet man ja auch, das ist ja jetzt im Kino vielleicht was Besonderes, aber diese Elemente findet man ja auch im Literarischen. Da hat sich doch immer ganz berühmt der Kafka dran gemacht, die jetzt nicht nur in dem Bereich der Bürokratie und sonstiges, sondern wirklich in diesen in den kleinen Problemen und tiefen Ecken der bürgerlichen Gesellschaft Ecken ausgemacht, Orte ausgemacht, die halt das Menschliche bagatellisieren und so verkommen lassen. Was denkt ihr?
Ja, und vor allem geht Lanthimos ja so weit, dass, und das fand ich so krass an der Sache, dass meine erste Vermutung beim Gucken war auch, dass, naja, es gibt ja oft diese Wirkung dann, wenn man solche Ursachen schafft, wie ein durchrationalisiertes System, 0-1, ja, alles so festgelegt ist, dass die Leute sich irgendwann, so, das ist dann immer vielleicht auch mein Wunsch einfach, ja, dass die Leute dann kollektiv versuchen, sich zu organisieren, um diese Strukturen aufzubrechen. Was aber leider oft passiert, auch jetzt bei uns in der Realität, im realen Leben, dass die Leute innerhalb des rationalisierten Systems anfangen, Debatten zu führen oder Scheindebatten zu führen und dabei vergessen, dass sie das Verhältnis, in dem sie leben, gar nicht diskutieren. Also zum Beispiel fangen diverse Darsteller irgendwann an, darüber zu sprechen, ja, welches Tier hast du dir denn ausgesucht? Ja, und dann sagt der David, ja, ein Hummer. Und dann gibt es darüber Diskussionen. Warum denn ein Hummer? Ja, weil die werden halt über 100 Jahre alt, die haben ein langes, erfülltes Leben, die können ihr Leben lang, bis sie 100 werden, Nachkommen erzeugen, das ist doch toll. Und dann kommt ein anderer Bewohner und sagt, ja, aber du landest vielleicht auch einfach in einem Kochtopf und wirst verspeist. Ja, also die fangen dann an, so scheinphilosophische Debatten zu führen, welches Tier denn besser gewesen wäre auszusuchen. Und der andere sagt, naja, ein Hund. Und dann sagt der, naja, da gibt's aber zu viele und so weiter. Und fangen an, innerhalb dieser Tierwelt zu diskutieren, als was es denn besser wäre, verwandelt zu werden, wenn man es dann schafft. Und der eine Bewohner sagt dann, schön und gut, sucht euch ein Tier aus. Ich besuche euch dann, wenn ich mit meiner zukünftigen Partnerin euch dann besuche. Aber selbst er denkt dann, er hätte diese Diskussion aufgebrochen damit, aber er unterwirft sich trotzdem dieses, ich suche mir eine Partnerin, ich tue, was die mir sagen. Das war das Interessante daran.
Also quasi, dass die Totalität dieses Gesellschaftsentwurfs, dieses dystopischen Gesellschaftsentwurfs so umfassend ist, dass man, obwohl man ja vielleicht, und ich würde behaupten, all diese Figuren haben die Sinnlosigkeit oder das Absurde vielleicht dieses Szenario selbst auf irgendeine Art und Weise verstanden, sie spielen dennoch nach diesen Regeln und denken innerhalb der Parameter, die ihnen gesetzt wird. Welches Tier wirst du? Schaffst du es, eine Frau zu bekommen oder einen Mann, wie auch immer, einen Partner, und schaffst du es, hier wieder rauszukommen? Es gibt kein Außerhalb davon. Das ist, glaube ich, das Interessante. Deswegen diese 0 und 1. Aber hier ist es ja wirklich so, dass dann die Außenseite, also wir können uns das 0 und 1 ja auch als eine Art politisches Schema, Freund und Feind, vorstellen. Und der Feind sitzt ja außerhalb dieses Spa-Hotels, in der ja die Außenseite, diese Aussätzigen, versuchen, im Wald zu überleben. Und in diese Gesellschaft, diese Parallelgesellschaft, möchte ich jetzt mal meinen, wird ja irgendwann unsere Hauptfigur auch dann vordringen, wenn er sich in dem Fall von dem Hotel loseist. Und in dieser Regel, in dieser Gesellschaft, in dieser Außengesellschaft herrschen ja ebenfalls drakonische Regeln, die aber quasi gespiegelt werden und dementsprechend das Flirten und den sexuellen Kontakt und alles, was auf Monogamie hinweisen könnte oder generell alles, was auf Sexualität hinweisen könnte, komplett verbietet. Das heißt also, man dreht auf der anderen Seite einfach das komplette Ding nach innen. Das heißt, Innen- und Außenseite sind insofern miteinander verwoben, als dass sie sich nur gegenseitig spiegeln. Und was machen diese Leute in der Außenwelt? Auch sie gehen dann undercover in die eigentliche Hauptstadt, um was dort zu tun, zu konsumieren. Und das ist interessant, dass also im Grunde man meinen könnte, dass außerhalb das, was der Feind ist, was der Gegner ist, den sie ja wirklich, also die Leute gehen raus und versuchen, diese Menschen umzubringen oder ich glaube zu erschießen mit irgendwelchen Fallen. Das heißt, das sind ja wirklich Feinde oder als Feinde deklarierte, die im Außerhalb sind. Und dann schaut man sich diese Feinde im Außerhalb an und sie funktionieren nach diesem gleichen archaischen Prinzip, nur gespiegelt. Also wir haben eine durch und durch archaische Gesellschaft. Auf der einen Seite haben wir es im Grunde mit einer, ich sag mal, vulgär aufklärerischen Welt zu tun, in der man am Ende sagt, ja, du musst dich jetzt leider unseren Regeln so hart beugen, bevor wir dich zum Tier machen. Und auf der anderen Seite gilt im Grunde das Gleiche, und das ist dann quasi so eine Art Zurück-zu-Natur-Utopie ist, die aber auch keine Utopie ist, sondern das Gleiche gespiegelt. Also selbst, also die Totalität der Gesellschaft ist so groß, dass selbst das außerhalb, das, was ja wirklich ganz woanders sein sollte, immer noch einen unmittelbaren Bezugpunkt zu dem hat, was das Innere ausmacht. Und so erkennen wir an diesem Film, dass im Grunde diese Wir-Feind-Unterscheidung fest miteinander verbunden ist und dieses Ganze ausmacht. Und ich glaube, wenn man sich diesen Film anschaut, und das ist dieses Plädoyer auch, was ich jetzt hier mal ganz dreist reinstreuen möchte, für den Film aus der Perspektive der Philosophie, gerade weil es hier sich um eine Fiktion handelt, haben wir, glaube ich, in diesem Film etwas, was quasi dadurch wirklicher wird als das, was wir in der Realität sehen. Durch den Film, der ja auch wirklich in seiner Machart und seiner Inszenierungsweise den Konventionen des klassischen Hollywood-Films beispielsweise nicht entspricht, also gegen gewisse Regeln verstößt oder auf jeden Fall so ein bisschen anders wirkt, eine andere Stilform nutzt, ist ja im Grunde also diese Stilmittel, die eingesetzt werden, könnte man im weitesten Sinne als eine Möglichkeit ansehen, so ein bisschen die eigene Wirklichkeit, aber auch unsere Kinowirklichkeit zu entrücken und dadurch die Dinge klarer zu sehen. Also wir nehmen die Fiktion ernst, um dadurch die Wirklichkeit, die uns zu nahe gekommen ist, sodass wir diese ganzen Absurditäten in unserer eigenen Gesellschaft gar nicht mehr wahrnehmen, so wie Özgün ja mit dem Prekariat oder mit den Arbeitslosen angesprochen hat, dass wir das klarer sehen. Wen schließen wir denn bei uns aus? Wer ist denn bei uns das Tier, das keine Stimme hat, der nicht vertreten wird, der im Bundestag keine Lobbygruppe hat? Es sind bei uns die Arbeitslosen, die zum Tier werden im politischen Sinne, also der Stimme beraubt werden. Und genau so können wir, glaube ich, mit solchen Filmen, die auf den ersten Blick wir uns antun müssen, die also irgendwie so ein bisschen absurd wirken, können wir nutzen, um darüber hinaus über unsere Welt nachzudenken, also wirklich als erkenntnistheoretischen Apparat zu verwenden, der uns etwas sagt, was wir ansonsten vielleicht gar nicht sehen würden, weil wir in Anführungszeichen in dem Fall blind sind dafür, weil wir es zu normal an uns halten, so wie die Figuren es anscheinend für normal halten, darüber zu diskutieren, welches verdammte Tier werde ich, wenn ich es nicht schaffe.
Ja, und was auch, genau, du hast jetzt mit der Kopie sozusagen der archaischen Gesellschaft, die halt in dieser Widerstandsgruppe im Wald auch herrscht, damit gemeint. Also es gibt im Film eine Gruppe der Singles, die halt ausgebüxt sind aus dem Ressort, aus dem Hotel, und David schließt sich ja denen an. Aber diese bilden ja immer noch eine Symbiose, das hast du auch gut gemacht, weil die werden ja auch gejagt regelmäßig von den Hotelbewohnern, und die ergeben sich ja der Jagd. Sie haben auch nichts zu tun, sie können auch nirgendwo anders hingehen, aber sie machen halt mit, und in einer Aktion greifen sie halt das Hotel an, aber sie zerstören das dort nicht. Sie schüchtern einfach nur ein. Das heißt, das ganze Spiel geht immer wieder weiter. Das hatte ich genau auch so gesehen. Was ich aber auch noch gesehen hatte, ist, das hast du auch noch kurz angesetzt, dass es diese Spiegelung unserer eigenen Realität ist, mit wie unsere Gesellschaft, wir jetzt als Kollektiv, wir machen das ja nicht, sondern es ist halt ein gesellschaftliches System, in dem wir leben, wie dieses Leuten, die nicht in das Raster fallen, wie man es möchte, nicht funktional in dem Sinne sind, wie wir mit denen umgehen, aber Alex hat es gesagt, in den Gesprächen über die Verwandlungen liest sich heraus, dass die dort alle das akzeptiert haben und sich nur noch innerhalb des Rahmens sozusagen Gedanken machen. Ich fand es auch interessant, dass dort sie ja eben nicht den Regeln immer nur folgen, sondern es gibt ja auch den einen Charakter, der halt eine Partnerin findet, die halt chronisches Nasenbluten hat, und um mit ihr zusammenzukommen und um zu überleben, schlägt er sich halt regelmäßig die Nase heimlich ein, um halt auch Nasenbluten zu haben, ja, damit sie zusammenpassen. Und ich glaube, das sieht man auch bei uns in der echten Welt. Also die Leute machen mit, aber sie machen halt in ihrem eigenen, sie lassen sich einen eigenen Spielraum, wie sie halt darin einen Platz einnehmen können. Sie folgen nicht, denn nicht den Regeln, aber belassen es halt im großen Rahmen, solange sie halt noch überleben können, solange sie halt noch leben können. Und das sehen wir auch bei uns in der Arbeitswelt quasi, wenn wir im Arbeitskosmos bleiben wollen, wie Leute, eine Rechnung anders angibt, als sie eigentlich sein sollte, oder eine Lohnabrechnung so oder so später bekommt oder eine Stunde dort mehr arbeitet, weil es dann im Nachhinein doch so wieder verrechnet wird und doch irgendwie gedeichselt wird. Jeder, der in der Arbeitswelt oder sonst wie in der bürgerlichen Welt sich bewegt, kennt diese kleinen, nicht Ausnahmen, aber diese kleinen Tricks innerhalb, die die Menschen anwenden, um auf diese aufoktroyierte Raster zu passen. Und alle wissen ja auch bei uns, dass es absurd ist, dass die einzelnen Regeln und die einzelnen Befolgschaften, die man machen soll, absurd und unrealistisch sind, aber alle passen sich selbst dem irgendwie an und lassen es so weiterführen.
Ich glaube, man kann sogar noch härter runterbrechen. Wir holen uns jeden Tag irgendwo unsere rote, blutige Nase ab. Also man kann es ja noch direkter sehen. Also wir lassen uns dann gerne mal auch selbst die Nase wieder brechen, damit sie blutet, weil wir das einfach aushalten. Also ist es im Grunde so, ich würde jetzt nur noch dir hinzufügen, dass im Grunde der Film uns mit dieser absurden Art und Weise, die er an den Tag legt, uns die Funktionsweise von Ideologie sehr gut auf den Punkt bringt. Nämlich, wir wissen, wir können alle im Grunde mit besserem Bewusstsein und mit besserem Wissen sehr wohl abschätzen, dass die Regeln, die hier gelten, vollkommen absurd sind, aber indem wir unsere Handlungen jeden Tag reproduzieren, also so tun, als ob das so wäre, also so tun, als ob wir wirklich zum Tier werden, wenn wir es nicht schaffen, das ist tatsächlich der eigentliche Wirkungsmechanismus der Ideologie selbst. Also wir tun so, als würde das komische Papier, was wir jeden Tag gegen Ware austauschen, tatsächlich einen Wert in sich hat, den Warenfetisch. Und so tun auch unsere Figuren so, als würde es tatsächlich so sein, dass sie danach, wenn sie es nicht schaffen, zum Tier werden. Aber wir sehen, wie gesagt, niemals den Ort, wo sie zu Tieren werden. Wir wissen nicht, ob es einfach nur ein großes Narrativ ist. Es gibt diesen einen Raum, wo er dann, glaube ich, die eine Frau hinschleppt, die er K.O. geschlagen hat, die dann zu einem Tier werden soll. Mehr wissen wir nicht. Das heißt, auch hier das eigentliche Verborgene ist, ob dieses Narrativ, ob die Geschichte, das, was man uns erzählt, ob das wahr ist. Aber das ist irrelevant, denn alle halten sich daran, als ob es wahr wäre. Und wie du so richtig gesagt hast, sie stürmen dann das Barhotel, also die andere Seite, die Außenseite, und sie wollen denen quasi eigentlich nur so die Flagge klauen. Also wir klauen euch die Flagge, sagen euch, naja, eure Liebe ist auch vollkommen brüchig, ihr erzählt uns nur Quatsch. Und dann hauen sie wieder ab. Also das ist die größte Bestrafung. Wir spielen auch hier noch nach euren Regeln. Wir machen euch nicht das Ding kaputt, sondern wir sagen euch einfach nur, eure Regeln sind leider auch brüchig. Und so geht das Spiel mal weiter, wie du richtig gesagt hast. Treffend.
Das Interessante dabei ist doch auch, dass die Handlungen der Figuren, also sich dafür zu entscheiden, ja, und Entscheidung ist hier eine ganz, ganz augenöffnender Mechanismus, dass die Tatsache, dass die Leute sich innerhalb dieses Rahmens, den sie gesetzt bekommen, selbst entscheiden können für Dinge, vermeintlich selbst entscheiden können. Also zum Beispiel für ein Tier entscheiden. Oder sich dafür zu entscheiden, sich die blutige Nase zu schlagen. Oder was auch immer. Ja? Das sind ja Entscheidungen, die, wenn man sich nur die Handlung als solche anguckt, wirken wie eine freie Entscheidung. Ich habe gesagt in meinem Kopf, okay, ich möchte jetzt so und so handeln, ich schlage mir die Nase blutig, also tue ich das. Und das ist was glaube ich, die Ideologie so schön hinkriegt, in jeglicher Hinsicht, sowohl in dem Film als auch bei uns, dass man Entscheidungen, die vom System bedingt sind, als freie Entscheidung verkaufen kann. Das ist das Interessante, fand ich, an der Sache.
Richtig. Das ist die Illusion der Freiheit, die uns dann gegeben wird. Ja. Und es geht noch gar nicht mal so sehr um Illusion, weil das ist so ein Begriff, als gäbe es dahinter irgendeine wirkliche Wirklichkeit. Wir sind immer von
Ideologie. Auch eine Illusion, genau, richtig. Weil auch eine Illusion kann man ja, wenn ich sage, das ist eine Illusion, dann habe ich sie ja erkannt. Also Illusion ist ja auch bewusstes Erleben.
Richtig.
So, ne? Also es ist nicht mal Illusion, sondern es ist wirklich unter dem Deckmantel etwas anderem als etwas anderes wiederum dargestellt oder verkauft.
So. Und so gibt es kein Entrinnen, kein Entkommen.
Vermeintlich.
Reproduziert sich auf diese Art und Weise. Das Ende des Films lässt uns ja quasi mit allen Stücken, die er uns hinwirft, dann einfach alleine und lässt uns dann auch offen darin, ob unser Paar sich quasi mit dem letzten martialischen Akt wirklich vereinen kann. Oder ob es das war, ob die auseinandergehen. Also der Film lässt das ja in dem Fall ganz dezidiert offen. Und ich glaube, das macht er mit Absicht, weil nur die Offenheit quasi das Einzige ist, was nicht lügt. Weil wir, selbst wenn das Pärchen jetzt also wirklich zusammenkommt auf die Art und Weise, die ich jetzt hier nicht nochmal erwähnen möchte, selbst dann wäre das kein Ende im Sinne eines Happy Ends. Nur die Offenheit entspricht noch so etwas wie einer Wahrheit. Alles andere ist Teil der Maschinerie. In dem Fall, wir passen uns an, damit wir Pärchen sein können. Oder auch nicht. Also sie gehen wieder auseinander. Also in jeder Hinsicht, also entweder sie werden Teil der Gesellschaft oder sie werden wieder Teil des Außerhalbs. Und damit sind sie immer noch Teil von allem. Also es gibt in dem Fall kein Entkommen. Und diese Offenheit, glaube ich, am Ende, die ermöglicht es uns zumindest dann, anstatt einer festen Pointe uns damit zu beschäftigen, warum es überhaupt gar keine Pointe gibt und warum es auch keine geben kann.
Also welche Rolle nimmt denn eigentlich David an? Ich meine, wir haben jetzt über die Welt gesprochen, wir haben über diese vermeintliche Widerstandsgruppe gesprochen, die eigentlich auch keine ist, sondern in der Symbiose lebt. David büxt ja aus dieser wiederum aus, hat sich verliebt und die Partnerin, in die er sich verliebt hat, hat sich auch in ihn verliebt. Und
das reicht aber nicht. Es reicht nicht, denn sie haben nicht das gemeinsame Merkmal. Das ist das Irritierende. Das ist natürlich dann die letzte Dämlichkeit dieser Welt. Es reicht nicht. Es braucht das äußere Merkmal.
Und das äußere Merkmal ist ja hier, um kurz die Zuhörerin aufzuklären. Die Partnerin wird durch Umstände erblindet sie. Und David flieht so dann mit ihr aus der Widerstandsgruppe, denn diese verbietet ja die Partnerschaft an sich überhaupt. Am Ende sehen wir, was Lukas mit einem offenen Ende meint, dass David kurz davor ist, sich das Augenlicht zu entreißen mit einem Messer. Ob es passiert, wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, er möchte sich wieder anpassen, um wieder in einer Partnerschaft mit ihr, um seine wahre Liebe ausleben zu können. Ist das, was wir da jetzt sehen, quasi gibt er dort auf? Ist es eine Resignation? Oder ist das nicht vielleicht einfach nur die Darstellung der Ideologie, die er dort quasi in einem neuen Begriff internalisiert hat, dass er halt angepasst werden muss, um überhaupt mit ihr in Liebe leben zu können? Oder ist es vielleicht doch eine positive Aufhebung der Sache?
Ich würde sagen, es ist das letzte Opfer, und zwar im Namen der wahren Liebe spielen wir noch ein letztes Mal nach den Regeln, die uns auferlegt werden, und zwar unsere Liebe reicht nicht. Die Liebe übrigens, die glaube ich nur deswegen entstanden ist, weil die beiden in einer liebesfreien Zone auf einmal gelebt haben, nämlich in diesem Waldstück. In der liebesvollen Zone, in dem Spa-Hotel, schaffen sie es nicht, aber dort schaffen sie es schon. Die wahre Liebe wird gefunden. Das reicht aber nicht aus, weder um in der einen noch in der anderen Gesellschaft zu leben. Und das letzte Opfer, was man für die Liebe bringen kann, bevor diese erlischt, weil man dann vielleicht auch das eigene Gegenüber nicht mehr hat, also die Waldgesellschaft nenne ich es mal, ist es, das Opfer zu bringen und sich anzupassen daran, das heißt, die Regeln zu befolgen und in dem Fall dafür zu sorgen, dass beide blind sind. Ansonsten klappt es nicht. Und das reproduziert noch einmal die Absurdität dieser generellen Gemeinschaft, weil sie möchte ja Monogamie herstellen und sieht dann die echte Monogamie nicht, weil es kein äußeres Merkmal gibt. Und das ist, glaube ich, dann, und das Opfer muss erbracht werden. Und die Tatsache, dass wir nicht wissen, ob er dann tatsächlich dieses Opfer erbringt oder nicht, ich glaube, es ist, wie gesagt, dieses Fehlen einer Pointe, um dort ja, den Zuschauer im Grunde mit den Stücken, die uns der Film dann dahin wirft, alleine zu lassen. Also auch wirklich ratlos allein zu lassen wahrscheinlich.
Jetzt hast du gut das, ja, es ist ein letztes Opfer, vielleicht. Wir sind gut in.
Es wäre das letzte Opfer.
Nach diesem schnellen, nicht schnellen, aber nach diesem Durchgang durch diesen einen Film, können wir gerade das nutzen, um zum zweiten Film zu springen. Dieser hat nämlich auch ein Opfer, schon im Titel heißt es Killing of a Sacred Deer. Lukas oder Alexandros, was bedeutet dieser Titel erst einmal? Ich habe gesagt, da spricht es auch schon von Opfern.
das war für mich etwas schwieriger, den Titel mit dem Film so direkt in Verbindung zu bringen. Also ich kann ja mal so ein bisschen die Rahmenhandlung, oder mag einer von euch beiden den Titel schon mal, was die Tötung des heiligen Hirsches bedeuten soll?
Lukas?
Also ich hätte es einfach darauf bezogen, dass es in diesem Film darum geht, dass, also natürlich ist es jetzt mit dem Hirsch geschrieben, aber man könnte sich den Begriff ja auch mit D-E-A-R vorstellen, also mit dem Geliebten oder dem Liebling, dem heiligen Liebling. Und dann geht es einfach nur darum, dass ein Mann in einem archaischen Tausch von Zahn um Zahn etwas opfern muss. Genau. Und die Frage ist nur, warum zum Teufel muss er das opfern? Und jetzt gebe ich wieder über zu Alex, um uns die Handlung zu erklären.
Genau. Also weil deswegen hat mich Dear mit, also die Schreibweise mit EE ein bisschen irritiert. Also es geht darum, Colin Farrell ist wieder der Hauptdarsteller und spielt einen Kardiologen und ist mit einer Augenärztin verheiratet und haben zwei Kinder. Und im Film heißt er Steven und hat einen Mann operiert, der bei einer Komplikation bei der Operation gestorben ist. Und er hinterlässt einen 16-jährigen Sohn, Martin. Und Martin, ganz normaler Teenager aus einfachen Verhältnissen. Und um den kümmert er sich gewissermaßen. Er trifft sich mit Martin, weil er Schuldgefühle hat wegen der Operation. Man muss dazu erwähnen, hatte zum Zeitpunkt der Operation ein kleines Alkoholproblem und hat vor der OP getrunken. Genau. Und sagt zwar im Film, dass es daran nicht lag, ist natürlich sehr schwierig, das zu behaupten und das zu glauben. Genau. Und der junge Martin sucht sozusagen im Kardiologen Steven einen Ersatzvater. Am Anfang treffen sie sich nicht so regelmäßig, dann immer regelmäßiger, weil sie anfangen persönlicher zu sprechen. Und irgendwann macht Martin sogar Geschenke. Er schenkt ihm eine teure Uhr, er lädt ihn zum Essen ein. Und genau, Martin daraufhin, dass er immer mehr Zeit in seinem Haus verbringt, freundet sich mit seiner 14-jährigen Tochter an. Und dann nimmt der Film so ein bisschen eine Wendung mit dem Kontakt zwischen Martin und der Tochter des Kardiologen. Welche Wendung hat das genommen?
Ja, das war so bei ungefähr Minute 40, 50 nimmt das auf einmal eine Wendung an. Das erkennt man auch an der Kinematografie.
Gut aufgeschrieben.
Erkennt man auch an der Kinematografie. Lukas, ich bin hier, um dich...
Sehr gut, sehr gut. I'm out. Formanalyse
1. Ich bin hier, um dich zu beeindrucken. Film hat eine wirklich sehr, sehr, sehr eigenartige, jetzt auch nicht im wertenden Sinne des Wortes, sondern eigenartig im Sinne, dass es halt eigenartig ist, also ein besonderes Merkmal hat. Ja. Es hat keine stillen Momente. Die Kamera fährt immer bei stillen Aufnahmen ganz langsam rein. Es ist ein ganz langsamer Zoom rein. Ja. Und bei Minute 40, 50 auf einmal kommt der erste Zoom-Out. Und das ist dann auch der Moment, wo es diesen Wandel gibt. Steven fängt an, sich von Martin Steven ist der Protagonist, Colin Farrell, fängt an, sich von Martin zu distanzieren. Es wird ihm ein bisschen unangenehm, dass dieser Junge, der taucht auf einmal überall auf, wo er ist. Er hat Kontakt mit seiner Tochter aufgenommen, also mit Stevens Tochter aufgenommen und sonstiges. Und dann fängt es an, dass Martins Sohn Bob taube oder gelähmte Beine kriegt. Er kann auf einmal nicht mehr gehen. Und das fühlt sich dann so weiter fort. Und Steven trifft dann Martin Steven trifft Martin im Krankenhaus neben seinem Sohn und die hatten wohl ein Gespräch, was besprochen wurde zwischen Sohn und Bob, wird nicht klar, aber im Laufe des Films wird dem Zuschauer suggeriert, dass Martin wahrscheinlich den Sohn wie auch die Tochter aufgeklärt hat über sein Vorgehen und was da eigentlich passieren soll. Martin öffnet sich Steven gegenüber und sagt ihm, ja, es ist so, wie du schon befürchtet hattest. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte Martin sich keinerlei Gedanken um irgendwas gemacht. Er ist eher sehr unbeholfen und will auch vielleicht die Realität nicht wahrnehmen. Er hat sich vielleicht seines Fehlers von damals bewusst. Er hat Schuldgefühle, wie auch Alex es klar gemacht hat. Er trifft ja diesen Jungen. Aber er konnte sich nicht ganz genau eingestehen, ob das dann jetzt auch wirklich so passiert und warum das so passiert. Und dann sagt Martin ihm, es ist so, wie du es dir gedacht hast. Du musst dich entscheiden. Die erste Phase ist Lähmung. Die zweite ist völlige Nahrungsverweigerung. Die dritte ist Blutung in den Augen. Und der vierte ist Tod. Das wird all deinen Geliebten in deiner Familie passieren. Solltest du dich nicht entscheiden, eine dieser Personen in den Tod zu schicken. Und das ist eine lose Adaption, diese Geschichte ist eine lose Adaption von der antiken griechischen Geschichte von, wie heißt er denn? Euripides.
Euripides,
das ist Iphigenia, auf, ja. Iphigenia in Aulis. Man kennt es auch von Goethe, Iphigenia auf Tauris. Es nimmt beides ungefähr denselben Verlauf ein, nur nimmt dieser Film nicht denselben, eins zu eins denselben Verlauf wie diese antike Sage ein. In der antiken Geschichte ist es so, dass König Agamemnon, der Troja erobert hatte und dann Troja im Grunde genommen ein Höllenloch war mit Elend und Unmut, dass dieser während des Krieges wohl jemanden aus Versehen umgebracht hat, den er nicht hätte umbringen sollen, und dann kriegt er von den Göttern erzählt, dass er ein Opfer bringen muss und sich entscheiden muss, und er entscheidet sich halt für Iphigenie, und diese Geschichte kennen wir dann halt von Goethe wiederum. Iphigenie wird dann, stellt sich dem Opfer nach einer Zeit und wird aber doch am Ende verschont. Diese Ausgangslage nimmt sich auch der Regisseur von diesem Film, führt es aber weiter, führt es in eine ganz andere Richtung. Lukas, welche besondere Entwicklung magst du da beschreiben?
Ich würde die Entwicklung beschreiben mit Blick auch auf den vorherigen Film, auf The Lobster. Weil wenn wir dort ja im Grunde die These aufgestellt haben, dass wir eine totalitäre Gesellschaft haben, in der wir ein Inneres haben und auch immer ein Äußeres, und diese beiden Seiten derselben Medaille sich aber gegenseitig sehr entspringen, glaube ich, haben wir es auch hier bei diesem Film, bei The Killing of a Sacred Deer, ist auch wieder mit zwei Welten zu tun, aber die nicht in einem Innen- und Außenverhältnis stehen, also direkt aufeinander bezogen sind und sich gegenseitig austauschen, sondern eigentlich gar nicht aufeinander prallen dürfen, denn es sind in dem Fall Welten, die gemäß der Gesetzeslage der einen Welt gar nicht aufeinander treffen dürfen, weil die eine die andere Welt überwindet. Das heißt, die eine Welt ist im Grunde die der Aufklärung, die der Rationalität, der Chirurg, der als Positivist die Naturwissenschaft oder in die Naturwissenschaft vertraut und sich auch gemäß dem verhält. Und dann eine mythische Welt, in der jetzt nicht Magie und Zauber herrscht, aber in der etwas Unerklärliches passieren kann, nämlich etwas, was sich die Medizin nicht erklären kann. Woher kommt die Lähmung? Woher kommt der Appetitverlust? Und woher kommen zweifelsfrei natürlich auch die blutenden Augen und der Tod? Das heißt, etwas kehrt in eine Welt ein, die sich eigentlich vollständig entzaubert hat. Und dieser Umschlag, dieser dialektische Umschlag führt dazu, dass zwei Welten aufeinander prallen, die eben gar nicht aufeinander prallen dürfen. Denn dem Telos der Aufklärung gemäß ist ja die eine, der Mythos überwunden. Wir haben ihn quasi säkularisiert oder aufgeklärt. Wir sind jetzt vernunftbegabte, rationale Geschöpfe, die in dem Fall mit Messer und Skalpell arbeiten und nicht mit Zaubersprüchen und bisschen Wuhu. Und genau das aber ist in dem Fall der reale Fleck, das, was unsichtbar bleibt in dieser totalen Gesellschaft. Und das wird wiederum heimgekehrt, oder die mythische Welt, die voraufklärerische Welt, die archaische Welt, die meinetwegen auch barbarische Welt, wie auch immer, auf jeden Fall die Welt des Mythos, kehrt auf einmal wieder ein, und zwar natürlich in der Figur des Marvin, der diesen Einbruch dann verkörpert und unseren Chirurgen quasi vor unlösbare Probleme bringt. Und genau das ist, glaube ich, dieser Dualismus hier, der aber ein anderer ist als in The Lobster. Dort haben wir wirklich Innen und Außen als verwobene Seiten, die sich gegenseitig bedingen. Und hier ist es wirklich so, es gibt eine Unvernehmbarkeit zwischen diesen beiden Welten. Denn es ist ja nicht so, dass am Ende Marvin irgendwas gewonnen hat. Sein Versuch, eine Ersatzfamilie zu finden, scheitert. Also er scheitert zunächst daran, dass er es generell nicht schafft, dort aufgenommen zu werden. Und er scheitert auch daran, dass er jetzt quasi seine Zahn-um-Zahn-Logik anwendet und diesen Platz, der frei wird, dann ausfüllen darf. Tut er nicht. Das heißt also, keine von den beiden Welten gewinnt am Ende irgendetwas. Beide Welten verlieren und bleiben in ihrer Unvernehmbarkeit und Unvereinbarkeit vor allem einfach separat bestehen. Aber das Grausame und auch das für uns in dem Fall wieder im weitesten Sinne Absurde ist eben das, was passiert, wenn beide Welten aufeinandertreffen. Und diese Reibung, diese Spannung, die dann sich eben in diesen Exzess der Gewalt am Ende dann entlädt, das ist das Besondere an diesem Film. Und deswegen auch, würde ich sagen, haben wir eine Fortführung. Also es geht um ein ähnliches Thema bei Lanthimos. Auch hier wieder auf das Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Seiten, aber in einer ganz anderen Struktur. Das eine ist wirklich das Dualistische, was das Innen und das Außen betrifft. Und hier haben es eher mit einem dialektischen Umschlag einer eigentlich historisch überwundenen Welt, die auf einmal wieder zurückkehrt. Und wir haben keine Möglichkeiten, wirklich gar keine Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Der Chirurg ist komplett planlos.
Und das Interessante, weil du gerade die Innen-Außen-Problematik der beider Filme verglichen hast, weil wir bei Lobster hatten wir ja dieses Innen-Außen-Problem hinsichtlich der Systematik, der rationalisierten Systematik, die da im Hotel durchgesetzt wurde sozusagen, ne? Und dann die Ausgebüchsten, die vermeintlich, ne, versuchen, das aufzulösen, was sie nicht schaffen. Und hier geht es ja eher um ein auch so ein Innen-Außen, aber eher im psychologisierenden Sinne sozusagen. Weil der Trigger-Moment, bevor der Sohn auf einmal nicht mehr seine Beine spürt, ist ja der, ich habe ja anfangs erwähnt, dass Martin versucht, Steven, den Kardiologen, zu seinem Ersatzvater zu machen. Und das versucht er nicht nur irgendwie psychologisch gesehen, indem er sich mit ihm unterhält, sondern er lädt ihn irgendwann, weil er selber oft bei ihm zum Essen eingeladen war, er lädt ihn selber zu sich nach Hause ein, zu seiner verwitweten Mutter dann, und versucht ja wirklich in Praxis, versucht er ja, ihn mit seiner Mutter zu verkuppeln. Mhm. Und die Mutter versteckt sich da auch keineswegs und zeigt sehr, sehr reges
Interesse. Sie steckt seine Finger ab, seine schönen, sauberen Chirurgenhände.
Ganz wichtig. Denn wie wir alle wissen, haben alle Ärzte die schönsten Hände überhaupt. Und daraufhin, er lehnt es, der Kardiologe wirkt etwas verwirrt, er geht nach Hause und man sieht, wie unter was für einem psychologischen Druck er auch gesetzt wird vom 16-jährigen Martin, der dann sagt, naja, wenn du wirklich nicht hier übernachten willst, komm doch irgendwann wieder, dann können wir den Film fertig gucken, denn wie du weißt, war das der Lieblingsfilm meines Vaters. Mhm. Ja, also nochmal schön, ja, der Mann, den du getötet hast, das war sein Lieblingsfilm und du gehst jetzt einfach und lässt meine Mutter im Stich. So, das war schon sehr, und das, dass Steven nicht darauf eingegangen ist, war schon ein sehr krasser Trigger-Moment auch für Martin. Und weil nach dieser Szene kommt das ja mit der Lähmung.
Ja.
Das war das Interessante, weil nach dieser Szene sitzt dann der Sohn, Bob, wenn ich mich richtig erinnere, sitzt dann da und sagt, ich spüre meine Beine nicht mehr.
Das stimmt.
So, und dann kam die Szene, wie Lukas auch beschrieben hat, wo er ihn dann aufklärt. Du musst eine Person aussuchen zu töten oder es passiert mit allen genau das. Ne? Lähmung, Blut in den Augen.
Ich frage mich nur, nur ganz kurz, ob tatsächlich unsere Hauptfigur, unser Chirurg, also ja, natürlich herrscht dort ein psychologischer Druck und auch eine Form der emotionalen Erpressung. Aber unser Chirurg ist doch in erster Linie in jeder Hinsicht, ich sag mal, eine souveräne Instanz, also funktionstüchtig. Selbst dann, wenn er ein Alkoholproblem hat, scheint er ja so funktionstüchtig gewesen zu sein, dass er immer noch bei einem Ball von Chirurgen tolle Reden halten kann. Das heißt, er muss eine angesehene Persönlichkeit sein, die abends früh ins Bett geht, weil morgen die nächste OP ansteht. Also er ist ja für mich ein durch und durch ein Positivist. Für ihn existiert quasi nur das, was der Fall ist und ansonsten nicht. Deswegen kann er ja auch nicht darauf reagieren, was da mit ihm passiert. Und selbst in der Art und Weise, wie er mit Marvin umgeht, habe ich das Gefühl, dass er das... Man spürt so einen gewissen Anteil des Pragmatismus auch hier. Also das Geschenk, das Treffen, die Ruhe, die Kontrolle. Du darfst mich nicht im Krankenhaus aufsuchen, aber ruf mich einfach an. Also dieses Entgegenkommen, selbst das, was man ja, also da, wo man meinen könnte, okay, hier zeigt der Mensch wirklich seine menschliche Seite, nämlich er hat Empathie, Mitgefühl und er leidet mit dem jungen Mann und es tut ihm leid, also ein Schuldbekenntnis. Mhm. Selbst das wird ja doch irgendwie in der Verhaltensweise, und wir haben von dieser Figur quasi nichts außer ihre Verhaltensweise, dann doch wieder rationalisiert und im weitesten Sinne ökonomisiert. Weil wie kriegen wir diesen Jungen eigentlich am besten los, indem wir ihn nicht von vornherein abstoßen, sondern versuchen, ja, den guten Menschen zu spielen, den guten Menschen mit den schönen Händen. Ja.
Und das war ja das Interessante, deswegen glaube ich, dass das der Bruch war, weil, wie du sagst, er ist ein durch und durch organisierter Mensch, ja, wie du sagst, früh aufstehen, OP, trotz ne, Alkoholkrankheit irgendwie fähig, halbwegs seinen Job zu machen. Und dennoch, was passiert mit einem, der durch und durch rationalisiert und positivistisch denkt? Ja? Weil, wie du sagst, er schenkt ihm eine Uhr. Ja? Also ein sehr auf Pragmatismus ausgerichteter Mensch. Und dann kriegt er, man sieht ja auch, der Besuch bei ihm und seiner Mutter ist ihm schon unangenehm. Mhm. Ne? Er sitzt auf der Couch ganz am anderen
ganz Ende. Ganz starr auch.
Und und denkt sich so, wo bin ich hier gelandet? Ich will nach Hause. Und dennoch, wenn dann dieser Satz kommt, wenn er sagt, ich kann den Film nicht weitergucken, weil es ist spät, ich habe morgen eine OP, und dann sagt er, naja, das ist der Lieblingsfilm meines toten Vaters. Das ist schon ein Satz, mit dem so ein reiner Positivist schon mal wenig anfangen kann, um zumindest spontan zu reagieren. Ja, er hätte wahrscheinlich am liebsten erstmal eine Analyse gemacht, wie gehe ich jetzt als nächstes vor, dafür war keine Zeit. Und dann kommt die Lähmung seines Sohnes und dann ist er völlig rad. Und das ist so, als würde der Film irgendwie zeigen wollen, Leute, die so pragmatisch denken, das geht nur mit dem Bruch.
Ja.
So, und der dass man sie irgendwie
Dann kommt der mythische Einbruch. Also der Positivist kann nur bestraft werden durch den mythischen Einbruch dessen, was er nicht absorbieren kann. Er kann damit nicht umgehen. Das ist, er schreit dann ja auch die Ärzte an und sagt, sag mal, wenn ich sowas machen würde, würde ich ja nachts nicht schlafen können. Ich würde ja vor Scham quasi dann in den Boden gehen. Also er ist dann wirklich aufgebracht und zeigt dann auf das erste Mal überhaupt irgendwelche Emotionen. Also er wird ja aufbrausen. Davor ist er immer beherrscht. Und das Interessante ist, meine Lieblingssequenz ist dann, wenn der Utilitarist, der ja auch ist, an seine absoluten Grenzen kommen muss, denn welches Kind ist denn das Bessere? Und dann fragt er seinen Lehrer und der Lehrer sagt, das kann ich unmöglich entscheiden. Ich finde, die beide haben ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Verdammt nochmal, was machen wir denn jetzt? Selbst der Utilitarismus kann uns nicht weiterhelfen. Was würde mehr Glück und was würde mehr Unglück bringen? In dem Fall haben wir es so oder so mit einem geheiligten Liebling zu tun und eins müssen wir opfern und das verlangt diese mythische Regelwelt.
Ja, es ist ja noch nicht mal, es wird ja auch nie klar, ob es wirklich, ob was, welche Rolle jetzt Martin da einnimmt. Ist Martin jetzt der Aktive, der jetzt über diese Kräfte verfügt? Der, oder ist er einfach nur ein Junge, der enttäuscht wurde? Und jetzt, weil es gibt ja eine Szene, wo die Frau, also im Laufe des Films erfahren immer mehr Leute innerhalb der Familie von den eigentlichen Geschehnissen, warum sie geschehen. Und die Frau Anna, gespielt von Nicole Kidman, wo ich auch mal sagen muss, Nicole Kidman, hat mich, weiß nicht, ob ich beeindruckt bin oder ob es einfach nur der Fall ist, dass halt Nicole Kidman keine Emotionen zeigen kann und diese Rollen, die sie in diesem Film spielt, jede einzelne Rolle hat halt einfach keine Emotionen. Also sie haben sie, aber sie zeigen sie nicht in ihrer Gestik. Es ist
sie ist sehr gut gecastet,
sagen wir es mal so. Und sie geht zu Martin und fragt ihn halt, warum er das denn alles tue und warum das denn alles passiere. Und sie weiß, dass ihr Mann Schuldgefühle hat und das ist doch alles sehr schlecht und es hilft doch keinem weiter. Und Martin sagt dann etwas, wo ich aufgehorcht habe. Er sagt, it's the only thing I can think of is close to justice. Und also es ist das Einzige, woran er denken kann, was der Gerechtigkeit, was nicht Gerechtigkeit ist, sondern was der Gerechtigkeit am nächsten käme. Und in einer vorigen Szene hatte Anna auch die Diskussion mit Steven, warum sie denn nicht die Polizei rufen würden. Und Steven meinte, was sollen die denn machen? Das bringt ja auch nichts. Also eine Instanz der Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft, wie sie halt auch gerecht und rechtens wäre, nicht im Sinne des bürgerlichen Justizsystems, sondern im Sinne des Wortes gerecht sein, gibt es nicht, haben keiner der Figuren. Und auch hier, glaube ich, ist es auch wieder, also was heißt ich glaube, aber Latimos ist da ein sehr gewiefter Regisseur, der halt nicht nur eine alte, antike, griechische Sage erzählt und auch nicht nur die Geschichte von einem verzweifelnden Chirurgen erzählt, der einen Fehler gemacht hat, sondern es ist eine Gleichung, an das Leben eines jeden Menschen, der in dieser bürgerlichen, in dieser Gesellschaft lebt. Eine Gerechtigkeit, ein Gerechtigkeitsempfinden. Also eine Gerechtigkeit.
Aber ein archaisches.
Genau. Das, was uns geboten richtig. Wird,
Zahn
gibt
Zahn.
Es nicht. Und das, wonach wir uns dann streben, ist dann halt das Archaische. Es ist.
Und das ist das voraufklärerische Recht. Also wir sind im Naturzustand, wir sind alle gleich und wenn ich dir was nehme, dann nehme ich dir das genauso. Ich setze mich doch nicht unter irgendeinen Leviathan und gebe paar Rechte ab. Nein, ich haue dir den Kopf ein. Also wenn du mir den Kopf einhaust, dann haue ich dir den Kopf ein. Das ist ja die archaische
Logik.
Und ich glaube tatsächlich, dass Martin, heißt er jetzt Martin?
Martin. Oder
Martin, glaube
ich. Danke. Dass Martin tatsächlich eine handelnde Instanz ist, ohne quasi ein handelndes Subjekt im aufklärerischen Sinne zu sein. Deswegen, er ist der Auslöser von all dem, aber es ist ja nicht so, dass man irgendetwas sieht, also es ist ja nicht so, dass er irgendeinen Zauberspruch aufsagt und dann irgendwas verwandelt, sondern es ist einfach da, es bricht einfach ein. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz auf etwas verweisen, was mir damals aufgefallen ist, weswegen ich auch glaube, dass der Chirurg als Berufsstand nicht zufällig gewählt ist, so wie auch in dem Lobster-Film das Tier als das, in das wir uns verwandeln, auch nicht einfach eine zufällige Absurdität darstellt. Denn ich erinnere mich an einen Absatz in dem Walter-Benjamin-Aufsatz dem Walter-Benjamin-Kunstwerk-Aufsatzes aus dem 11. Kapitel, wo er nämlich einen sehr interessanten Vergleich tätigt. Er versucht herauszufinden, was der Unterschied zwischen einem Kameramann und einem Maler ist. Und er verwendet dazu eine Analogie, und zwar die des Chirurgen und des Magiers. Und ich glaube tatsächlich, dass wir eine Dualität haben, die wir verwenden können, um zu verstehen, warum in Lanthimos Film es ein Chirurg ist und nicht vielleicht irgendeine andere Figur, die man mit dem Positivismus in einsetzen könnte. Und zwar sagt Benjamin, dass der Chirurg im Grunde zu vergleichen ist mit dem Kameramann. Was macht denn der Kameramann, wenn er die Wirklichkeit aufnimmt? Er dringt in sie ein, er stellt ein mediales Dispositiv auf und verändert dadurch unmittelbar die Welt selbst. Denn wenn wir jetzt beispielsweise eine Kamera aufstellen würden draußen auf einem Marktplatz, auch wenn das mittlerweile relativ abgestumpft ist, können wir uns dennoch vorstellen, dass die Menschen darauf reagieren und ihr Verhalten verändern. Der Maler aber, der jetzt einfach sich auf den Marktplatz begibt, um die Kathedrale zu malen, bleibt außen vor. So wie der Magier, der bei einem kranken Körper nur die Hand auflegt, aber nicht wie der Chirurg tatsächlich in den Körper eindringt, um ihn zu verändern. Das heißt, diese Analogie zwischen Kameramann, Maler und Chirurg und Magier, glaube ich, kann man hier anwenden, dass der Chirurg der aufklärerische Part dieses Films ist, der tatsächlich immer in die Wirklichkeit schon eingedrungen ist, während der Magier aufgrund der Tatsache, dass er außen vor bleibt, also nur die Hand auflegt, so wie in dem Film nur die Hand auflegt. Also wir sehen nicht das Eindringen dieser voraufklärerischen Zeit, dieser mythischen Zeit. Sie ist einfach da, sie verändert etwas, aber sie bleibt im Grunde außen vor und verschwindet am Ende auch wieder spurlos. Also es gibt kein sichtbares Etwas, so wie der Chirurg ganz am Anfang ganz sichtbar ein offenes Herz am OP-Tisch hat. Damit fängt der Film ja an. Wir sehen ja im Grunde gleich direkt am Anfang das, was der Chirurg macht und das, was im Grunde bei Benjamin auch die Kamera macht. Und dann sehen wir irgendwann später den Magier, das ist Martin, und ihn sehen wir nicht bei seinem Werk. Wir sehen aber das, was daraus resultiert, und das ist natürlich dann The Killing of a Sacred Deer. Das Nicken können deine Zuschauer nicht sehen.
Ja.
Zuschauerinnen auch, bitte, Entschuldigung.
Wie haltet ihr es denn mit den Sexszenen im Film? Da gibt es ja zwei.
Entschuldigung, hat gar nichts damit zu tun, sprich weiter.
Wie haltet ihr es denn mit den Sexszenen im Film? Es gibt ja die Szene, wo, also sind es einfach nur, wahrscheinlich nicht, und ich hoffe, ihr werdet das dann aufklären, ich stelle nur die einleitende Frage, der Fakt darum, dass Steven und seine Frau ein sehr interessantes Sexleben haben, in dem, in welcher diese sich einfach nur totstellt und er dann über sie herfällt, ist das zu deuten? Ist das einfach nur eine Absurdität der reichen Klasse, die in ihren Perversionen lebt, oder ist das eine Analogie, ist das eine Geschichte, die wir auf den Film auch beziehen können?
Ich muss leider sagen, also als ich glaube, es war die erste Szene in der Hinsicht, als sie dann im Bett lagen und sie guckt ihn an und sagt, Vollnarkose? Fragezeichen. Mhm. Und er so, ja klar. Und dann liegt sie da so wie tot. Und ich war total perplex irgendwie. Mein erster Eindruck war, dein erster Vorwurf, also Vorwurf, Fragezeichen, dass das einfach von, einfach so eine Absurdität so von gut gestellten Leuten ist, die das halt irgendwie gerne machen. Vielleicht hat Lukas interpretatorisch dazu irgendwie was zu sagen, aber ich war ein bisschen ratlos. Ich dachte mir so, okay, so Weird King, mach halt, aber ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich nein, ich weiß nicht. Ich glaube, dass im Grunde das Element der Arbeit nicht bei der Arbeit gelassen werden kann. Dementsprechend muss unser Hauptdarsteller, unsere Hauptfigur es auch im Privaten subliminieren, indem er im Grunde aus dem Arbeitsprozess, nämlich einen Patienten in Vollnarkose vor sich zu haben, auch den, ich nenne es mal, Sexualprozess macht. Aber im weitesten Sinne, glaube ich, ist es nur ein weiteres Element in einer bürgerlich, gutbürgerlichen Familie, die ja an und für sich, das ist ja nicht nur er, vollkommen aufklärerisch im Sinne von rational ist. Also man muss mal auf die Sprache dieser Familie achten. Die sprechen nichts Überschüssiges aus. Da gibt es keine großartigen Bekundungen der Empathie und der Liebe, sondern ritualisierte Sätze. Ich hab dich lieb, Papa. Ich gehe jetzt mit dem Hund raus.
Ja.
Die sprechen halt alle total steif. Und vollkommen
wie so Computer. Sie sprechen, wie man schreit.
Richtig.
Sie sprechen, wie man schreit.
Und dementsprechend haben sie auch, und deswegen, glaube ich, ist das auch einfach nur eine Fortführung dieser Härte, dass das auch sich quasi dann im Privatleben, im Bett des Ehepaars, dann weiter sich vollzieht. Also quasi, wir haben einen, ich nenne es jetzt mal Fetisch, Und dieser Fetisch wird bedient und zwar auch ritualisiert, so nach dem Motto, es ist jetzt abends 21 Uhr, Schatz, leg dich mal hin und mach mal die Vollnarkose. Und dann fällt man übereinander her. Also auch das würde ich sagen, ist einfach nur ein Teil eines durch und durch kalkulierten Alltags, welcher eben auch dieses Element besitzt und dadurch ja im Grunde auch das Verschrobene und Absurde an dieser Situation quasi ihm dann wiederum entnimmt, weil es dessen dieses kalte, pragmatische System, was sich der Familie nennt, auch nahtlos integrieren lässt. Es ist ein weiteres Element und gehorcht diesen Regeln, würde ich sagen.
Es kann schon sein, ne, dass das Einzige, was ihn definiert, das Chirurgendasein ist, dass das irgendwie auch privat sexualisiert werden muss. So.
Ja. Ja. Er seziert seine Frau, so wie er seine Kinder seziert bei der Erziehung, und sich dann darüber glücklich schätzt, dass seine Tochter die Atmungstechnik verbessert hat, wenn es darum geht, ihre Gesangsstimme zu verbessern. Das ist alles sehr, quasi eine sehr, sehr kleine Biopolitik, die dort in dieser Familie vorherrscht und in der alles sehr gut kalkuliert wird, bis es eben dann damit zu Ende ist, weil der Positivist, die Grenze des Positivists ist in dem Fall der mythische Einbruch und damit kommt er dann nicht klar. Und das Lustige ist, dass er am Ende ja wirklich dann quasi versucht, die Münze zu werfen, im weitesten Sinne, um sich dieser Entscheidung dann doch irgendwie zu entledigen, obwohl er sie ja treffen muss und immer noch trifft. Er kann sie ja nicht rausreden. Er ist das handelnde Subjekt, auch wenn er sich blind macht.
Ja, das ist, es ist so durchrationalisiert. Also nicht nur das, also nicht nur, dass sie sprechen, wie sie schreiben, sondern auch die Kinder antworten so. Also das geht von Dialogen wie, möchtest du noch ein Glas Wasser oder hast du keinen Durst mehr? Da wird auch jeder einzelne Buchstabe ausgesprochen, ja, wie es im Lexikon drinsteht in Lautschrift und so weiter. Und nein, Papa, ich habe keinen Durst
mehr. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja. Dass man vielleicht einfach mal ein Glas Saft trinkt, weil man gerade Bock drauf hat, steht überhaupt nicht zur Debatte. genauso sind auch die Sexszenen. Also sieht irgendwie sehr genussfeindlich aus.
Das ist sehr
oder
gut.
Genussfeindlich. Ja, oder durchgeplant und genussfeindlich wirkt das irgendwie.
Aber es gibt auch trotz dieser ganzen dieses Verhaltens nach Funktionalität und dieser rationalisierten Menschenbildes dort, gibt es doch einen Moment am Ende des Films bei 1 Stunde 34.
Die Timecodes are killing me.
Das ist unfassbar. Das ist
so geil. Einschneidende Momente.
Das wäre so, wenn wir das jetzt hier nachschauen.
Einschneidende Momente in Filmen muss ich mir immer aufschreiben. Filme sind ja auch wie klassische Tragödien, haben sie ja auch Kapitel. Sie sind ja eingeteilt, sie haben eine Parabel. Und im letzten Drittel, bei 1 Stunde 54, kommt es wieder zu einem Zoom-Out. Und das heißt, wer aufgehorcht hat, es passiert jetzt etwas Wichtiges. Steven weint, er zerbricht. Erstmalig wird in diesem Film eine Emotion gezeigt.
Richtig.
Und er weint, weil er sich, kurz darauf folgt die Szene wo er die Schule besucht, die Lukas beschrieben hatte, weil er sich jetzt langsam an die Entscheidung macht. Also Steven war bisher die ganze Zeit ein Charakter, aber auch alle Charaktere in diesem Film, die kalt sind, die funktionieren, die keine Empathie haben, aber auch den man als Zuschauer oder Zuschauerin keine Sympathie entwickeln kann. Das fand ich auch sehr interessant im Vergleich zu The Lobster, wo man halt den David, auch von Colin Farrell gespielt, klar als Protagonisten erkennt und der auch wirklich als handelnder Protagonist in Erscheinung tritt durchweg. Und in diesem Film ist es halt so, dass alle Charaktere halt nicht besonders Handelnde sind, im Sinne, dass sie halt Agenten sind, die einen Willen haben, den sie verfolgen, sondern die funktionieren und diese Welt, in der sie funktionieren, wird jetzt erschüttert. Und jeder Einzelne kümmert sich dann eigentlich nur noch darum, sich den eigenen Hintern zu retten. Also es gibt keine sympathische Person.
Stimmt.
Selbst Martin, mit dem man auch irgendwie Mitleid haben könnte, ist nicht besonders sympathisch. Die Kinder, sobald sie erfahren, dass doch der Vater jetzt ein Opfer aussuchen muss, versuchen sich gegeneinander auszuspielen. Da gibt es dann eine Dialogszene zwischen der Tochter und dem Sohn, also zwischen Kim und Bob, wo dann Kim sagt, ja, also die Entscheidung ist noch gar nicht gefallen, aber sie redet den Jungen ein, dass die Entscheidung gefallen wäre und er sterben müsste. Sie sagt, kann ich dann, wenn du tot bist, einen MP3-Player haben?
Ja, genau.
Und der Junge sagt, ich sollte doch nächsten Monat noch ein Klavier kriegen. Warum soll ich denn jetzt sterben? Du verlierst doch immer die MP3-Player in diesem Haus. Und dann versucht der Junge, sich halt beim Vater einzuschleimen und schneidet sich die Haare und will die Pflanzen gießen. Also jeder einzelne Charakter in diesem Film ist, ich benutze dieses Wort jetzt nicht wertend, ist gestört. Sie leben in einer gestörten Welt und sie sind alle gestört, aber in Lobster der Protagonist halt aus dieser Störung ausbrechen möchte am Ende und am Ende sogar vielleicht vermeintlich, wir haben es ja als offen gelesen, interpretiert, ausbricht. Aber hier ist es halt nicht so. Hier ist es einfach, sie sind alle gefangen, durchweg, von Anfang bis Ende.
Und ich würde an dieser Stelle noch hinzufügen wollen, weil ich finde das sehr gut, dass du die Formgebung des Films in den Blick nimmst und diese leichten Zooms herausstellst und sie versuchst quasi in die Interpretation einzubauen, weil wir die Formverfahren des Films nicht ignorieren dürfen. Ich glaube, das spielt da ein, was du quasi gesagt hast, weil die Tatsache, dass wir diese Figuren als wertungsfrei gestört wahrnehmen können am Ende, liegt ja nicht nur daran, dass sie in ihrem Verhalten dann etwas zutage legen, was sie zuvor als, ich nenne sie jetzt mal kalte Roboter, irgendwie nicht zutage legen konnten, weil sie ja quasi wie perfekte äußere Oberflächenerscheinungen ja funktioniert haben als Familienmitglieder. Das zerbricht ja in dem Moment des mythischen Einbruchs. Aber was der Film ja davor schon macht, um uns quasi vor Augen zu halten, dass wir es hier mit einer Welt zu tun haben, die uns irgendwie sehr bekannt vorkommen kann, aber doch nicht bekannt, also doch nicht irgendwie verwechselt werden sollte mit unserer Welt, liegt ja auch in der Art und Weise, wie der Film generell ganz reguläre Szenenauflösungen immer wieder anders gestaltet. Ich denke da auch vor allem an die Kamerafahrten, die von einer leichten Aufsicht die Figuren in den Krankenhausfluren hinterherfahren. Warum aber zum Teufel eine Sicht, die so ein bisschen verschroben ist, gegenüber den Konventionen, wie wir normalerweise eine solche Sequenz aufnehmen würden. Warum also die leichte Aufsicht? Warum diese kleinen Zooms? Und ich glaube, das ist alles Teil einer Ästhetik bei Lanthimos, die versucht, im Grunde formalistisch zu denken. Und formalistisch meine ich hier in dem Kontext, dass man versucht, unsere Zuschauer, unsere eigene Wahrnehmung zu entautomatisieren, und zwar durch kleine Nuancen, also nicht durch den großen Bruch, die große Selbstreflexivität oder das große Spiel mit dem Zuschauer oder in der vierten Wand, sondern durch solche leichten Verschiebungen der Kameraperspektiven. Also wir haben keine statische Aufnahme, nein, wir zoomen entweder langsam heran oder langsam heraus. Wir haben keine normale Kamerafahrt, die uns einfach die Figuren zeigt, wie sie durch einen Korridor laufen. Nein, die Kamera ist ein bisschen weiter oben aufgehängt. Kleine Nuancen zeigen uns das Irreale an dieser Welt, die, wenn wir aber nur ihre Figuren folgen, zunächst einmal denken könnten, na gut, die sind jetzt ein bisschen verschroben und ein bisschen eigen, aber es könnte der Chirurg sein, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt. Also jetzt nicht in unserer Nachbarschaft, weil Chirurgen wahrscheinlich besser gestellt sind und sich eine bessere Nachbarschaft erlauben können, aber wir können uns das so vorstellen. Das sind durchaus Chirurgen. Und indem der Film aber uns zeigt, durch auch diese Verschiebung der Wahrnehmung, durch diese Entfremdung, also andersrum, durch diese Entautomatisierung unserer Wahrnehmung, indem es uns zeigt, was da eigentlich ziemlich fremd ist, können wir am Ende umso stärker auf einmal spüren, dass, wie du richtig gesagt hast, Özgün, die Figuren nicht wertungsfrei gestört sind. Mhm. Und das tut der Film aber auch durch seine Formgebung. Das heißt also, das ist nicht einfach zufällig. Man könnte ja meinen, na gut, ein Regisseur aus Griechenland, Independent-Kino, Arthouse-Kino, der macht halt einfach gerne mal andere Einstellungen. Nein, auch da, glaube ich, steckt ein Verfahren dahinter, um uns eine normal wirkende Welt als die zu zeigen, die sie ist, nämlich überhaupt nicht normal. Und dafür braucht er schlussendlich dann den mythischen Einbruch, um uns das noch einmal ganz klar vor Augen zu halten, dass diese Welt in ihrem, sage ich mal, totalen Weltgriff, wir haben die Welt verstanden, wir wissen, wie es funktioniert, brüchig ist. Es gibt ein Außerhalb und dieses Außerhalb ist der Mythos und der Mythos sorgt am Ende dann eben für Kopf ab im weitesten Sinne.
Ja, und so wie die Welt dort nicht normal ist, unter dem, was wir normal verstehen, ist auch unsere Welt keine normale.
Richtig. Und vielleicht kann man sich dann quasi daran gewöhnen, uns davon zu entwöhnen, dass wir unsere Normalität hier immer für normgegebend halten, wobei wir wissen, sie ist in ihren sozialen Normen konstruiert und es gibt einen politischen Grund, warum wir beispielsweise unsere ausgeschlossenen, prekären Menschen zwar jetzt nicht in Tiere verwandeln, aber sie eigentlich wie Tiere behandeln. Von daher, ich glaube, da hilft uns die Fiktion des Films eben weiter. Noch einmal quasi dieses verzweifelte Plädoyer eines Filmwissenschaftlers, den Film ernst zu nehmen.
Sehr gerne. Ich hoffe, wir haben mit diesem Gespräch die beiden Filme ansprechend auch ernst genommen. Alexandros, ich würde von dir, ja, auch ein Ja. Wir haben es schon, ja. In unserer Besprechung, danke für die ganzen Ausführungen, Lukas, mit der Sprache und mit dem Verhalten der Figuren auseinandergesetzt. Aber wir haben noch eine Frage, die können wir vielleicht explizit hier auch beantworten am Ende der Folge, am Ende der Aufnahme. Maurice Weller hat uns nämlich gefragt, warum reden die Leute in den Filmen von Lanthimos immer so komisch? Liegt das an der Synchro oder was soll der Zweck davon sein? Also wir haben jetzt alle die englische Fassung uns angeguckt. Aber wahrscheinlich ist es in der deutschen genauso, wie es auch in der englischen ist.
Ja. Ja.
Wie sprechen Sie denn? Vielleicht mag es einer von euch.
Ich hätte jetzt gesagt, dass wir diese Frage, also ich glaube, Alex hat vorhin die Frage mehr oder weniger selbst beantwortet schon, oder? Als es darum ging, dass...
Ja, also,
sprich noch einmal, Entschuldigung.
Ja, ich, also, also erstmal Maurice, Grüße nach Basel. Ich glaube, in Basel ist er. Das ist sowohl, also in beiden Filmen, aber in Killing of a Sacred Deer nochmal verdeutlicht, finde ich. Es wirkt alles, es ist eine sehr verkalkulierte Sprache. Ich habe bei Killing of the Sacred Deer einmal kurz auf Deutsch geswitcht, um zu gucken, ob es da auch so ist. Und auf Deutsch, wie wir alle wissen, eine Sprache, die sehr gut für sowas eignet, kam das noch mal deutlicher auch rüber. Aber im Englischen war es auch so. Also es ist sehr verkalkuliert, es ist sehr formal. Es liest sich, Dialoge hören sich an, wie das gegenseitig Vorlesen von Gesetzestexten eigentlich. Genau. Und das weil es ergäbe, glaube ich, bei dem, was Lanthimos irgendwie zeigen will, auch keinen Sinn, wenn die jetzt locker flockig umgangssprachlich daherreden würden. Deswegen würde ich Maurice, vielleicht nicht, also nicht komisch, sondern ich glaube, es ist genau so beabsichtigt, formal und korrekt sprechen, weil nicht nur die Sprache, sondern auch deren Verhalten innerhalb der Familien, bei Lobster innerhalb des Hotels, dass deren Verhalten ja auch durchformalisiert und ritualisiert ist. Nicht, weil gewisse Rituale irgendwie geschätzt werden aus irgendwelchen Wertegründen, sondern weil die Figuren davon ausgehen, es gehöre sich eben so zu sprechen und sich so zu verhalten. Und das soll quasi dieses Durchrationalisierte, glaube ich, nochmal verdeutlichen. Weiß nicht, ob einer von euch noch was ergänzen will. Ich glaube, das liegt nicht an der Synchro. Ich glaube, das ist im Original wie in der Synchro schon so gewollt.
Glaube ich auch. Und ich hätte dem nur noch eine Sache hinzuzufügen. Es ist im Grunde eine positivistische Sprache. Nur das ist in dem Fall wahr, was der Fall ist. Und dementsprechend kann es reduziert werden auf eine ganz logische, heruntergebrochene Sprache. Also als hätte Wittgenstein, der früher zumindest, die Dialoge geschrieben.
Ja, es sind.
Das wäre nur mein Take daran.
Ich hätte auch, also ich sehe da auch im Grunde eigentlich nur die Darstellung von Charaktermasken, also was man aus dem Theater kennt, aber was man auch aus dem Marx'schen Verständnis kennt von Charaktermasken. Also das Verhalten der Leute, die halt in dieser kapitalistischen Welt, in der bürgerlichen Gesellschaft, die als Produkt des Kapitalismus entstanden ist, sich entfremdet sind in dem Sinne und sich halt ihren ökonomischen Verhältnissen entsprechend verhalten oder ihren soziologischen Verhältnissen, die auch ökonomisch geprägt sind, entsprechend verhalten. Also halt dieses ganz formale, dieses nach den Rollen der bürgerlichen Familie, dass die Tochter halt so zu dem Vater spricht und dass der Vater halt so zu der Tochter spricht und dass auch die Ehepartner untereinander so oder auf diese ein und andere Art miteinander sprechen. Ich glaube, das sind einfach die, das, was wir als gestört auch bezeichnet haben, ist im Grunde halt die Entfremdung ganz sauber dargestellt ist in diesen Art der Dialoge.
Ja.
Hui. Wir sind durch, liebe Freunde.
Ja, dann. Genau, dann wir hoffen erstmal ein ganz großes Dankeschön an Lukas.
Sehr gerne.
Der uns mit seinem Wissen über viele Dinge aufgeklärt hat. Ein herzliches Dankeschön auch an Özgün. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die Filme zu gucken. Auch ich würde trotzdem sagen, dass ich sie mir angetan habe, weil die Filme wirken halt. Das ist vielleicht auch etwas, was man beim ersten Sehen auch vielleicht ein bisschen verursachen soll, damit man sich drauf einlässt, kann ja sein. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, diese Filme zu sehen und mit euch darüber zu sprechen. Habt ihr noch abschließende Worte?
Ich würde nur kurz sagen, wenn wir uns einen Film nicht antun müssen, weil er so einfach konsumierbar ist, werden wir keine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Ein Film muss herausbrechen aus dem, was wir normalerweise wahrnehmen. Er muss auch nicht nur Spaß machen, damit wir dann am Ende auch überhaupt etwas haben, mit dem wir dann auch sprechen oder darüber reden können. Also dementsprechend würde ich sagen, ja, wir tun uns den Film aber an, aber das ist gut, das ist die Eigenschaft der Kunst selbst.
Danke, Lukas.
Danke, Lukas. Und dann noch einmal Noch einmal ein kleiner Verweis an unsere HörerInnen. Wer mag und ein bisschen Geld über hat, kann uns auf PayPal mit einmaligen Beiträgen unterstützen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von unserer Filmfolge bei Keine Meinung. Dankeschön, Özgün. Dankeschön, Lukas.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.